Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 19. April 2012 zum Thema Woran arbeiten Sie gerade, Herr Kräftner? Zu Gast ist Michael Johann Kräftner, CPO von Celum, Medientechniker und Designer. Gastgeber ist Ferry Oellinger.
So, nachdem es ein guter Brauch ist, beim Kepler Salon auf Pünktlichkeit zu achten, fangen wir Punkt halb an und werden auch Punkt 1 wieder aufhören. Deshalb werde ich mich sehr kurz halten, damit unser Gast mehr zu Wort kommt. Trotzdem muss ich ein paar Sachen anmerken. Wie Sie wissen, wird der Kepler Salon audiomäßig aufgezeichnet und dann im Internet zur Verfügung gestellt. Deshalb sind wir hier so mikrofoniert und nachher, falls es eine Diskussion gibt, wird ein Mikrofon herumgereicht. Bitte jeweils warten mit Fragen, bis Sie tatsächlich ein Mikrofon in der Hand haben. Ganz kurz, ich heiße Ferry Oellinger, bin Schauspieler und komme aus der Kulturbranche sozusagen, habe also überhaupt nichts mit der IT-Branche zu tun, aber bin trotzdem neugierig, was uns der Herr Kräftner erzählen wird. Damit habe ich jetzt schon den Namen verraten. Willkommen, Herr Kräftner. Er ist Eigentümer und CEO der Firma Celum, einer Linzer IT-Firma, die jetzt in der SolarCity draußen beheimatet ist. Und was diese Firma so macht, ist unglaublich spannend. Ich habe es langsam begriffen. Es hat mit Vermögensverwaltung zu tun, ist aber kein Bankvermögen damit gemeint, sondern es ist digitales Vermögen, Digital Asset Management nennt sich das, was der Herr Kräftner hier macht. Aber vielleicht erzählen Sie es am besten selber. Woran arbeiten Sie, Herr Kräftner? Willkommen, herzlich willkommen.
Ja, dann danke, dass ich zu Gast sein darf und auch ich versuche mich kurz zu halten. Habe ein paar, wie das halt bei uns in der IT-Branche so üblich ist, Folien vorbereitet. Also Sie werden links und rechts auf den Monitoren ein bisschen etwas sehen und ich versuche ganz kurz zu erklären, was wir denn so tun. Herr Oellinger hat schon so schön vor, wir machen Digital Asset Management, also auf Deutsch heißt es die Software, eine Software zur Verwaltung digitaler Werte. Also grundsätzlich ist jetzt mal so, wir alle sind ja, sage jetzt mal, begeisterte Fotografen vielleicht und produzieren sehr, sehr viele Fotos. Viele kennen das aus der analogen Welt noch und jetzt haben wir halt alles digital. Das heißt, das, was früher in Fotoalben war, liegt halt jetzt irgendwo auf Festplatten, Speicherkarten oder sonst wo herum. Und nachdem wir alle natürlich immer mehr fotografieren und das immer mehr zum Thema wird, das auch quasi sich unterschiedliche Medien einverleibt, also Fotos. Es wird aber auch auf die unterschiedlichsten Art und Weise gefilmt und auch immer mehr gefilmt und ganz offen auch jeder Schwachsinn gefilmt. Braucht man nur irgendwelche kleinen Kätzchen auf YouTube suchen oder sowas, da findet man sehr viel Videocontent dazu. Es werden immer mehr PowerPoint-Präsentationen und vergleichbare digitale Präsentationsmedien genutzt. Und es gibt Indoor. Das ist der Herr Zuckerberg, für diejenigen, die ihn vielleicht so nicht kennen. Der hat eine Firma gegründet, die nennt sich Facebook. Und Facebook tut in Wirklichkeit auch nur eines, nämlich Bilder verteilen. Ja, also die leben im Wesentlichen davon, dass man Fotos, angefangen haben sie so, dass man Fotos von alkoholgeschwängerten Hochschul- und Universitätspartys hochlädt und darauf dann Freunde markiert. Und im Wesentlichen tun also die auch nichts anderes, verwalten Fotos und vor allem dann natürlich Beziehungen. Und weil aber da auch immer mehr Unternehmen das Thema soziale Medien entdecken, gibt es halt schlussendlich die Situation, dass der Arbeitsplatz vieler Leute so aussieht, also der sogenannte Information Worker, also jemand, der vielleicht jetzt nicht gerade bei der Voest am Hochofen steht, aber die Voestalpine hat, glaube ich, knapp jetzt 40.000 Mitarbeiter und davon arbeiten nur mehr ca. 20.000 sozusagen nicht an einem Computerarbeitsplatz. Und die bedauernswerten 20.000, die an einem Computerarbeitsplatz arbeiten, haben in der Regel die Situation, dass sie jetzt immer mehr und verstärkt mit Bildern, Video, Präsentationen und anderen multimedialen Inhalten konfrontiert werden. Und das sind halt alleine beim Unternehmen wie der Voestalpine ca. 20.000 Leute. Und da gibt es in der IT-Branche sogenannte Analysten, das heißt nicht nur die Finanzwelt leidet unter diesen Klugscheißern, sondern auch wir in der IT-Branche haben solche Analysten, nur bei uns heißen sie halt nicht Fitch, sondern zum Beispiel Gartner, sind aber nicht mit der oberösterreichischen Spedition verschwägert. Die haben herausgefunden, dass ab 2013 ca. 25% aller Dateien, mit denen im beruflichen Alltag gearbeitet wird, Bilder-, Video- und Audio-Dateien sind. Ja, und was bedeutet das jetzt, wenn man als Unternehmen jetzt auf mehreren zig Millionen solcher Dateien sitzt, dann benötigt man für diese Dateien eine Struktur, man muss sie irgendwie managen können, man muss sogenannte Metadaten dafür verwalten können. Ein Bild selbst sagt ja noch nichts. Also da ist der große Unterschied zwischen uns Menschen und einem Computer. Wir verstehen den Inhalt eines Bildes, wenn wir ihn sehen. Der Mensch wahrnehmungspsychologisch klassifiziert, gleich mal sind da Menschen drauf, dort schaut er als erstes hin. Also jeder von uns wird mit einem Foto sofort was anfangen können. Ein Computer sieht in dem Foto nur Einsen und Nullen, also muss man das ihm beschreiben, damit später ein anderer Anwender wiederfindet. Also die süßen Kätzchen auf einem Foto müssen, irgendjemand muss ja die Arbeit mal machen und eintippen, süße Kätzchen vor der Wurstmaschine, damit man das nachher sowohl unter Wurstmaschine als auch unter Kätzchen wiederfindet. Workflow, also wieder auch schön visualisiert, wenige worken und viele sind im Flow. Das heißt, auch rund um solche Dateien gibt es natürlich, wer entscheidet, wann es gelöscht wird, wo darf ich es denn hingeben. Ein kleines Beispiel, ein Kunde von uns, L'Oreal, Sie haben wahrscheinlich schon mal wo L'Oreal-Plakate gesehen, da ist immer die Penelope Cruz, ist also ein Testimonial von denen. Und die macht das natürlich nicht gratis, die Frau Cruz. Sondern L'Oreal, nicht nur für die Frau Gruß, sondern auch für andere, hat in Europa alleine 40 Millionen Euro pro Jahr an sogenannten Lizenzvolumen, das sie bewegen. Das heißt, das zahlen die intern, um quasi diese Bilder verwenden zu dürfen. Also auch eine kleine Rechtsmittelbelehrung. Der Kepler Salon macht jetzt von Ihnen eine audiovisuelle Aufnahme. Sie haben aber ein unveräußerliches Recht am eigenen Bild, das heißt, Sie können Ihr Foto, das Sie zeigt, nicht verkaufen. Sie können nur ein Nutzungsrecht daran weitergeben. In dem Fall ist es unentgeltlich. Wären Sie sozusagen ein Celebrity, würden Sie den Kepler Salon ordentlich bluten lassen, damit der quasi zeigen darf, dass Sie jetzt da sitzen. Und so funktioniert das Geschäft von den Reichen und Berühmten. Und mit unserer Software können die Unternehmen sicherstellen, dass sie diese Rechte dahinter auch ablegen können. Das heißt, dass sichergestellt ist, dass halt die Frau Groß nicht dann irgendwann mal daherkommt und sagt, ich möchte jetzt nur nachkassieren, weil ihr habt mein Foto auch länger als erlaubt und in höherer Auflage als erlaubt genutzt. Dafür gibt es diese Workflows, also so Prozesse, die abgebildet werden. Skalierbarkeit ist wichtig, also diese Datenmengen entwickeln sich ungefähr so wie die Rechenleistung an sich. Das wird immer mehr, also was man vor ein paar Jahren noch als ausreichende Datenmenge angesehen hat, um es abzuspeichern, diese Speicherplätze sind schon ausgeschöpft bei den meisten Unternehmen. Speicherplatz wird immer billiger, gleichzeitig wachsen die Daten immer mehr. Das ist so ein Wettrüsten, das circa gleich bleibt. Mit mehr Daten aber benötigt man einfach effizientere Software, mit der man das verwalten kann. Customizability, ein schönes Wort, das Chamäleon zeigt es aber ganz gut, die Anpassbarkeit von so einer Technologie an die Wünsche der Kunden. Das ist auch ganz relevant. Wir haben als Kunden zum Beispiel die US Army oder die deutsche Bundeswehr, die Software ganz anders einsetzen als zum Beispiel Swarovski oder die Voestalpine da in Linz. Ich darf aber nicht sagen, was die US Army oder die deutsche Bundeswehr damit macht, sonst werden wir bombardiert. Und am allerwichtigsten ist, und ich weiß nicht, wie viele IT-Experten jetzt hier sitzen, ist die sogenannte Usability, also die einfache Verwendbarkeit so einer Software. Man muss sich vorstellen, unsere auch österreichische Unternehmen, Magna Steyr zum Beispiel, da setzen ca. 10.000 Anwender unserer Software ein. Man kann diese Leute nicht schulen. Das würde Millionen Euro kosten, 10.000 Mitarbeiter auf eine Schulung zu schicken. Also die Software muss so einfach sein, dass sie wirklich jeder verwenden kann. Wir nennen das, wenn die jeweiligen Herrschaften nicht im Haus sind oder nicht anwesend sind, nennen wir das immer vorstandskompatibel. Das heißt quasi, jeder off kann es bedienen, so jetzt habe ich es gesagt. Diese Lacher gibt es bei den Meetings entsprechend auch, vorausgesetzt, es sind keine Vorstände dabei. Wir sind ein traditionelles Linzer Unternehmen, wir haben eben im Südpark heißt es, das ist in der Nähe der Solar City im Süden von Linz, ein Gebäude jetzt gebaut. Das ist das erste Gebäude eines von uns geplanten Campus. Also wir haben uns in einem Überschwang und dann anfänglich maßloser Selbstüberschätzung einen riesen Grund reserviert und den müssen wir halt jetzt irgendwie mit Gebäuden vollkriegen. Und das Erste, und da sind wir recht stolz, das ist halt wirklich also als Softwareunternehmen, wir haben ja keinen Hochofen, den wir hinstellen, wo sich alle Leute sagen können, ja, wir wissen nicht, was machen, aber es ist raucht und sicher schlecht für die Umwelt, sondern für uns ist halt immer unsichtbar das, was wir tun. Und daher haben wir uns gedacht, auch unter anderem natürlich haben wir es gemacht, dass wir nicht irgendwo anders teuer Miete zahlen, aber wir bauen uns so ein richtiges Headquarter, wo man einfach auch unseren Spirit ein bisschen sieht. Also ich darf jetzt jeden schon einladen, wir haben immer wieder so Tage der offenen Tür etc. Oder einfach, man kann einmal so vorbeischauen. Keine Angst, wir haben ein biometrisches Zutrittskontrollsystem, das heißt aber nur, dass man theoretisch einen Finger verwenden kann, also man muss keine Finger dort lassen oder sowas in der Art. Vielleicht ganz kurz noch Zahlen und Fakten zu uns. Wir sind 1999 gegründet worden, das ist eine studentische Gründung, eine klassische Garagengründung von mir und einem Schulkollegen, damals im zweiten Semester, bei ihm war es die Uni und bei mir die FH. Mittlerweile haben wir rund 90 Mitarbeiter weltweit. Wir gehören zu einer exotischen, das ist ein bisschen, muss ich vielleicht noch ganz kurz ausführen, IT-Unternehmen, ja das stimmt, wir sind ein IT-Unternehmen, aber wir sind ein sogenannter Softwarehersteller. Und das ist der große Unterschied. In Österreich sind ca. 90% aller IT-Firmen sind keine Softwarehersteller. Ich darf dir kurz vergleichen. Wir sind sozusagen BMW, ja, wir bauen die Autos. Die meisten anderen sind Werkstätten, die Autos herrichten und quasi einen Spoiler anmontieren. Und da ist der Unterschied. Also es gibt viel weniger, die Autos bauen, als wie diejenigen, die Werkstätten betreiben. Das ist für uns einmal wichtig, den Unterschied herzuleiten, weil wir sehr viel in Forschung und Entwicklung investieren müssen, weil ja wir das Auto bauen. Die Werkstätten forschen nicht, die kriegen halt Ausbildung, damit sie wissen, wie man das neueste Auto repariert, aber wir müssen halt das immer modernste Auto haben, damit der Wettbewerb kein moderneres hat. Wir wachsen relativ stark, wobei wir wirklich noch ein sehr kleines Unternehmen sind. Also für österreichische Unternehmen sind wir sozusagen jetzt Mittelstand bereits, glaube ich. Also international sind wir jetzt, haben wir gerade vom Kleinst zum Kleinunternehmen den Sprung gemacht mit bei 75 Mitarbeitern. Aber für ein Softwareunternehmen können wir schon. Die größten Softwareunternehmen haben zwar so 30.000 Mitarbeiter, aber in Österreich zum Beispiel wären eines der größten Softwareunternehmen hätte knapp 250 Mitarbeiter. Also da sind wir schon halb so groß und damit gehören wir in Österreich schon zu den 5 größten Softwareunternehmen. Ja, wir haben ein relativ junges Team, wobei jung heißt bei uns eher, dass unser Altersrange geht von, glaube ich, 21 bis 58. Aber
hast doch wieder her so's gescheh, oder?
Ja, ich bewege mich langsam nach oben im Altersschnitt. Aber es ist schon so, dass wir viele Leute einfach beginnen, haben ihre Karriere bei uns begonnen, sind zum Teil seit 10 Jahren da und jetzt Mitte 30. Also wir machen also ein bisschen einen demografischen Wandel durch. Jetzt haben wir viele junge Väter und jetzt auch zum ersten Mal haben wir eine Kollegin, die in Karenz geht. Das wird jetzt auch gerade gefeiert. Das heißt, ja, wir werden auch erwachsen als Unternehmen, sind aber denke ich einfach nur, ja, muss ich einmal sagen, wir sind kein Start-up mehr, dafür sind wir auch schon zu alt, aber wir sind nur immer ein jung gebliebenes Unternehmen, wobei, wie gesagt, der Kollege, der 58 ist zum Beispiel, bin ich nur immer 2 Jahre jünger als sein ältester Sohn, ist natürlich dann auch ein bisschen ein Generationenthema, der begrüßt mich immer nur mit junger Mann.
Das ist der Marketing- und Sales-Manager, glaube ich.
Genau, der ist gebürtiger Schwede, also auch sehr, ja, sehr IKEA, sage ich jetzt einfach mal. Und wer setzt jetzt unsere Software ein? Nur ganz kurz, das sind so sogenannte Brand- und Marketingabteilungen in Unternehmen, also die für die Market und das Marketing des Unternehmens zuständig sind. Es sind Produktmanagement, also wer von Ihnen zum Beispiel besitzt einen Bosch oder Siemens Ofen, Geschirrspüler oder so irgendwas? Haben wir? Neff gehört auch dazu, glaube ich, Barley. Haben wir doch ein paar dabei, also das Handbuch, was sie da dazu kriegen, das sich eh niemand anschaut, hoffentlich, weil da ja eigentlich nur drin steht, wie man repariert, die gesamten Bilder, Abbildungen, die Grafiken, was da drin sind, das wird alles mit unserer Software verwaltet. Bosch und Siemens Hausgeräte zum Beispiel hat knapp 600.000 Produkte, mit Ersatzteilen. Und im Grunde gibt es für jedes Produkt ein paar Bilder, ein paar Grafiken, einen beschreibenden Text, und das ist alles in unserer Software abgelegt. Aus dem ergibt sich mit den verschiedenen Sprachen theoretisch eine Kombination von 1,8 Milliarden Dateien, sozusagen, die man daraus generieren könnte. Wenn Sie schon im Internet einkauft haben, da gibt es so quasi im Online-Shop auch immer einen Haufen Fotos, hoffentlich, wenn Sie sich eine Digitalkamera kaufen oder was auch immer, oder Mode mittlerweile auch. Viele der weltweit größten Online-Shops verwalten ihre Bilder in unserer Software. Also Bilder, Videos und andere Sachen liegen in unserer Software. Und ja, die IT-Abteilungen der großen Unternehmen beginnen eben uns auch zu entdecken, aber das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen sehr so ins Detail. Da gehe ich vielleicht auch noch kurz drüber, wer sind unsere Kunden? Das sind in der Regel entweder sehr große Organisationen, die einfach viele, viele tausend Mitarbeiter haben, oder sie sind sehr markenorientiert oder haben ein attraktives Produkt. Einer unserer österreichischen Kunden zum Beispiel ist Kiska, das ein Begriff ist, die machen für KTM das Design, also die KTM-Motorräder werden von Kiska designt. Die haben nur 150 Mitarbeiter, sind aber auch ein Kunde, und am anderen Ende des Spektrums zum Beispiel ist ja Siemens mit knapp 500.000 Mitarbeiter oder andere Großunternehmen, die man bei uns vielleicht nicht so kennt, wie Veolia mit 350.000 Mitarbeitern, die einfach riesig sind und deswegen viele, viele, viele Dateien haben, die mit unserer Technologie verwaltet werden. Ja, und jetzt schauen wir noch ganz kurz ein bisschen Logo-Dropping, wie man das bei uns so nennt. Also wer sind unsere Kunden? Viele von denen kennt man, 3M, L'Oreal, Bosch und Siemens Hausgeräte, Klaas. Insgesamt sind es knapp 600 aktuell. Polar, Group Casino ist der weltweit sechstgrößte Einzelhändler. Beispiel Rewe, wo Billa dazugehört, macht ungefähr ein Viertel des Umsatzes vom Group Casino. Die haben, glaube ich, knapp 120 Milliarden Euro Umsatz. Ja, unterschiedlichste Branchen, wie man sieht. Wir haben sehr viele NGOs als Kunden, wir betreiben auch ein eigenes quasi Projekt, wo wir eben Non-Profit-Organisations unsere Technologie zum Nulltarif oder sehr, sehr günstig zur Verfügung stellen. Ja, wir haben drei Produktlinien, wie gesagt, ich habe das BMW-Beispiel gebracht, wären wir BMW, hätten wir sozusagen einen Mini, einen 3er, einen 5er und einen 7er BMW, und je nachdem, was man braucht oder sich leisten möchte, kauft man halt. Der Unterschied quasi bei uns ist das, dass alle gleich wenig brauchen. Ja, das wär's dann eigentlich mal sozusagen von mir.
Dankeschön, danke. Weil das Letzte, was wir jetzt sehen auf den Bildern hier, der Firmenname ist, vielleicht können Sie kurz sagen, wie Sie auf den gekommen sind, soweit ich mich in mein Lateinstudium erinnere, ist das eine Variation vom Himmel, ne? Zählum der Himmel,
genau,
wenn ich mich erinnere.
Das stimmt, richtig. Wir haben in den ersten Jahren unserer Geschichte anders geheißen. Wir haben ursprünglich Werk 3 geheißen. Das war eine Anspielung auf das LD-Werk 3 der Voestalpine, das Stahlwerk der Voestalpine. Wir haben damals sozusagen fast ausschließlich für die Voestalpine gearbeitet und haben aber immer schon so ein Himmelssujet als Markenzeichen gehabt. Auch das war ein bisschen so eine Anspielung auf die schlechte Linzer Luft. Damals waren wir halt hauptsächlich in Österreich tätig und hat immer schon gesagt, ja, das Linz, da stinkt's und so. Und dann haben wir gesagt, nein, wir dann eine schöne blaue Wolke als Leitbild hin, und haben dann halt einmal begonnen, erste internationale Kunden zu haben. Und natürlich sozusagen wissen wir auch heute, dass wir mit Werk 3 in Frankreich wahrscheinlich weniger Kunden gewonnen hätten, als wie wir es jetzt gewonnen haben. Und wir haben uns dann wirklich mal hingesetzt und gesagt, okay, wir brauchen einen schmissigen, coolen Namen. Und dann irgendwer hat halt dann mal gesagt, was heißt denn eigentlich Himmel? Was heißt denn das Wolke so quasi auf Italienisch, glaube ich, war das erste. Und in Italienisch ist ja der Cielo. Und im Französisch hat es ja auch einen sichtbaren Stamm. Französisches Ciel, genau. Und dann sagen wir es in Latein, jetzt ist es Caelum, also eigentlich mit diesem AE kombiniert. Und wir haben dann gesagt, ja, gibt es die Domain, also den Internetnamen, die Adresse noch? Ja, die gibt es noch, sofort registriert, und wir haben uns umbenannt. Also ist ja durchaus nicht unüblich, dass die Unternehmen heute nach einer verfügbaren Internetdomain benennen. Und wir haben es nicht bereut, weil ich bin absolut sicher, dass mindestens die Hälfte unserer französischen Kunden nach wie vor fest der Überzeugung ist, dass wir ein französisches Unternehmen sind. Und ja, schaut ja nicht.
Und jetzt stimmt es ja zusammen mit den himmlischen Zukunftsaussichten, oder?
So kann man es dann auch bezeichnen.
Hiermit möchte ich gerne das Portal öffnen zu Ihnen hin und habe da hinten schon eine erste Wortmeldung. Bitte.
Mich interessiert natürlich seit dem Start und im Werk 3, wie es damals geheißen hat, wie ist die Software, wie ist das Produkt, ist es gleich geblieben von der Kernaufgabe her, von der Software-Zielsetzung an sich oder hat sich das über die Zeit recht verändert?
Also wir haben das Produkt 2004 dann auf den Markt gebracht. Wir haben die ersten 5 Jahre unserer Geschichte ganz was anderes gemacht, da waren wir eher so eine Werkstatt und haben damals in diesen 5 Jahren es geschafft, 300.000 Euro anzusparen. Also das haben wir einfach Bargeld gehabt. Und das war aber damals für uns beide, was tun wir mit so viel Geld? Das ist so viel Geld, das werden wir nie für irgendwas ausgeben können, kaufen wir uns ein Boot. Nein, wir 300.000 kriegt man nicht wirklich ein großes Boot, stellt sich jetzt aus. Und wenn man sagt, nein, wir entwickeln jetzt wirklich, wir leisten uns das, wir entwickeln Software. Wir stellen noch 5 Leute extra ein und wirklich, wir warten nicht darauf, dass uns irgendwann mal ein Kunde einen Auftrag gibt und dann schauen wir, dass das irgendwie so, wir entwickeln wirklich vom Standweg Software. Kleiner Hinweis, wir geben momentan im Monat 300.000 Euro für Forschung und Entwicklung aus. Das heißt, das hat sich ein bisschen verändert und es ist im Rückblick betrachtet dann doch nicht so viel Geld. Ja, und haben dann wirklich komplett aus dem Stand die Software entwickelt. Die war damals schon mit dem Hintergrund, dass man halt quasi da im Wesentlichen noch Bilder verwaltet. Das heißt, die Aufgaben haben sich jetzt schon mittlerweile sehr, sehr verändert. Man tut viel mehr damit. Es geht um das Rechtemanagement, das Verteilen vor allem von diesen Inhalten und vor allem mit der Größe der Kunden haben sie einfach auch unsere größten Projekte momentan kosten an Kunden an gut 7-stelligen Eurobetrag. Also über 1 Million Euro.
Sie haben erst gesagt, dass Sie Mitbewerber weltweit haben, die, glaube ich, bis zu 30.000 Mitarbeiter haben. Sind Sie, sage ich jetzt, ein Zwerg dagegen? Was mir jetzt interessieren würde, warum soll Ihr Kunde Ihr Produkt kaufen? Was ist an dem Produkt sozusagen anders als wie bei diesen großen Mitbewerbern, die ja wahrscheinlich auch irrsinnig Hirnschmalz hineinbuttern in diese Sachen? Was ist das Besondere an Ihrem Produkt?
Naja, das ist ungefähr so. Ferrari baut, glaube ich, im Jahr 1600 Autos oder so und Toyota, glaube ich, was das weit über, also ich glaube, Millionen Autos, sagen wir es mal so. Ich muss auch sagen, warum kauft man sich einen Ferrari, wenn man einen Toyota haben kann? Das Beispiel hinkt ein bisschen. Was einmal das erste ist für so einen Wettbewerber, der 30.000 Mitarbeiter hat, ist das ein ganz kleines Teilchen seines Portfolios. Der macht nicht mit der gleichen Software, beschäftigt er nicht 30.000 Leute, sondern das ist, der macht irrsinnig viel Warenwirtschaftssoftware, also der Wettbewerber wäre zum Beispiel OpenText. Die machen so viele verschiedene Arten von Software und das, was wir da machen, ist bei ihnen ein ganz kleiner Teil des Portfolios. Die machen auch mit der gleichen Art Software nicht viel mehr Umsatz wie wir. Und dementsprechend ist das für denen ein Nebenschauplatz und viele Kunden fühlen sich dort dann nicht verstanden. Da sagt immer, jetzt habe ich eh genau erklärt, was ich haben will und ihr reagiert nicht drauf. Dann suche ich mir jetzt jemanden, der das hat, was ich gerne haben möchte in dem Bereich. Das ist, würde ich sagen, in fast jedem Wirtschaftsbereich das Gleiche. Man ist kleiner, man ist agiler, man spezialisiert sich stärker auf einen bestimmten Bereich und genau in dem Segment sagt der Kunde dann, jawohl, natürlich wägt er ab und sagt, ich nehme das, was der Große mir bieten kann, weil von dem habe ich vielleicht schon andere Software im Haus, aber das kann halt überhaupt nicht das, was ich will. Er nennt es vielleicht so, aber es ist nicht das, was wir brauchen. Oder ich nehme mir von einem kleineren Hersteller spezialisierte Technologie, die nur dazu, und das ist natürlich offen auch so, die noch dazu viel weniger kostet. Es ist auch der Preis.
Und habe ich das richtig verstanden? Also Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit Bildern, also mit der Digitalisierung von Bildern, aber nicht zum Beispiel von irgendwelchen Textdokumenten oder sowas.
Doch. Also es sind alles, was im Grunde alles, was eine Datei ist. Ja? Also von einem Word-File oder einem gescannten, sprich digitalisierten Text, der irgendwo rauskommt, bis wirklich hin zu Video und anderen Dokumenten.
Provokante Frage, wer ist Ihr kleinster Kunde und warum kauft er bei Ihnen?
Der kleinste Kunde ist, glaube ich, ein Zwei-Mann-Unternehmen, das mit Brautmode handelt. Und die kaufen unsere Software nicht, sondern die mieten es. Das ist dann eine sogenannte Cloud-basierte Lösung. Das heißt, die haben halt auch viele Produkte, die sie irgendwie so, wie ein kleiner Bestellversand ist das mehr oder minder. Und die haben halt auch 15.000 Fotos oder sowas und einen Haufen, alle ihre Rechnungen legen die da drinnen ab. So einen Monat 80, 90 Euro pro Benutzer. Also für die ist das sozusagen die günstigste Möglichkeit, schnell aber dann auch mit ihren Interessenten, ich weiß auch nicht genau, wie die Prozesse jetzt ausschauen, die damit abbilden, da haben wir relativ wenig Kontakt natürlich, aber das wäre der kleinste Kunde. Ja.
Bitte. Herr Kräfter, Sie sind in einer sehr interessanten Branche. Frage eigentlich, wir sind mitten in einer Krise, wie spüren Sie die? Oder anders gefragt, sehen Sie sich als Frühindikator? Wie würden Sie sozusagen einschätzen, wie Ihre Kunden reagieren, wenn es ihnen gut geht oder schlecht geht, ob sie mehr auf ihre Software zugreifen oder nicht? Würde mich interessieren, wo Sie sich hier sehen, weil dann, wenn Sie einen Riecher haben, haben Sie auch einen Riecher für die zukünftige Entwicklung.
Also wir haben das größte Wachstum eigentlich im schlimmsten Krisenjahr gehabt, das war 2008, 2009. Da haben wir zuerst, und das war innerhalb eines Jahres, jetzt ist es abgelaufen, das war wirklich strange, da haben wir wirklich Momente gehabt, wo Kunden eine Bestellung zurückgezogen haben, wirklich im letzten Moment, und gesagt haben, nein, wir dürfen gar nichts mehr kaufen, uns geht auch das Klopapier aus, gerade. Aber wir dürfen gar nichts kaufen momentan. Das hat aber nach ein, zwei Monaten wieder aufgehört, diese extreme Panik, und dann hat sich für uns eher eine Trendwende ergeben. Viele Unternehmen haben in einem Marketingbudget zum Beispiel, so ein Unternehmen, wo man es nicht glauben wird, geben Millionen fürs Marketing aus. Und Marketing heißt aber, ein großes oberösterreichisches Stahlunternehmen, Die machen eine neue Halle auf oder einen Werksteil auf und dann beauftragen 6 verschiedene Abteilungen 2 Fotografen, also jeder macht 3-mal genau das Gleiche, kommt hin, macht Fotos von genau dem Gleichen, wo er gerade am Tag vorher da war und kassiert jeweils, sage ich jetzt mal, 3-mal. Jetzt kann man sagen, ja, typisch österreichisch, nicht, aber es ist es nicht, sondern die eine Abteilung weiß gar nicht, dass es die andere Abteilung schon einmal auf fotografieren hat lassen. Und genau wegen solchen Themen haben dann plötzlich Unternehmen gesagt, hey, wieso geben wir eigentlich so viel Geld fürs Marketing aus, wo kann man da einsparen? Und da kommen dann wir wieder zum Zug. Das heißt, da sind wir eigentlich ein bisschen ein Profiteur, dass plötzlich in einem Bereich, wo früher wo es wurscht war, was das kostet, plötzlich ein bisschen ein Kostenbewusstsein eingetreten ist, wenn man das Marketing mal betrachtet. Und sonst, ja, ist das also eine Art, ich habe jetzt das Beispiel genannt, das Thema ist generell was gegen das, gibt es kein Gegenmittel. Man muss irgendwie darauf reagieren. Also wir werden als Gesellschaft immer älter, und wir produzieren immer mehr digitalen Inhalten. Ja, das heißt, für beide Trends, die kann man nicht wegdenken oder nicht einfach sagen, ist uns wurscht, sondern man muss irgendwie darauf reagieren.
Das sind die himmlischen Zukunftsaussichten. Das ist praktisch unvermeidlich, dass ihr wachsen müsst, weil die Daten, es explodiert ja alles komplett. Ne? Und ihr seid vorne dabei, always ahead, glaube ich, ist eine Firmenstrategie oder ein...
Ein bisschen das ist der Slogan, ja.
Slogan. Always ahead. Eine Dame hier vorne. Eine Zusatzfrage, wenn du stellen darfst. Bitte nicht ohne Mikrofon, weil sonst haben wir es nicht im Internet noch.
Haben Sie Nachwuchssorgen? In Oberösterreich gibt es ja keine. Sie haben sicher genug Spezialisten.
Nein, doch. Also das ist unsere größte strategische Herausforderung und ist gleichzeitig der Grund, warum wir noch in Oberösterreich sind, weil es rund um Linz viele Ausbildungsstätten gibt, aber wir haben es schon, wie viele andere Technologieunternehmen, das ist nicht nur IT, sondern auch Maschinenbau etc., wir haben Nachwuchsprobleme. Nämlich aus 2 Gründen. Erstens mal demografisch wieder, es gibt immer weniger junge Leute, die überhaupt eine Ausbildung antreten können, und wir leiden ganz klar unter dem Imageproblem. Ja. IT ist verstaubt, uncool, die Ausbildungsstätten haben immer weniger quasi Neuzugänge. Und ich war gerade vorgestern beim Termin bei der Wirtschaftskammer auch, also das ist wirklich ein zunehmendes Problem. Ja. Es ist einfach, wir haben die Leute schlichtweg nicht, die wir bräuchten.
Mich würde interessieren, welche Non-Profit-Organisationen Sie da die Software überlassen gratis. Oder dürfen Sie das nicht sagen?
Doch, wir können, ach Gott, wen haben wir denn? Wir haben in Österreich zum Beispiel die Caritas als Kunden. Wir haben, ach Gott, international gibt es so, so ähnlich wie Oxfam, also so Aid Organizations, den Liveball unterstützen wir zum Beispiel, der setzt unsere Technologie gratis ein. Kirchliche Organisationen, aber aus den unterschiedlichsten so quasi Konfessionen, sei es jetzt ein großes Bildungsnetzwerk in Indonesien, die so eine Art Caritas, aber auf Bildung ausgerichtet ist, ja, und Glaubensgemeinschaften grundsätzlich auch, die es halt hauptsächlich in quasi Seelsorge und Dings einsetzen, sind AA. Die kriegen es nicht ganz gratis, aber die kriegen es sehr günstig. Ja.
Ich habe nur eine kurze Frage. Mir ist jetzt irgendwie gerade der Mund fast offen stehen, weil ich gerade ja. IT ist uncool. Das verwundert mich eigentlich sehr, sehr komplett falsch, das Bild, dass es trotzdem einen Arbeitermangel gibt, weiß ich aus verschiedenen anderen Firmen, aber ich hätte es nicht mit einem Uncoolness verbunden. Das wäre eine Frage, wie es zu dieser Einschätzung kommt. Und dann die andere Frage mit dem Ausbau dieser Forschungstätigkeit. Die wird ja in Linz ausgebaut und ist ja da wirklich vom Headquarter her. Kann man da nicht, ist man da nicht als Unternehmen spannend, dass man internationale Leute da herbringt?
Also okay, erste Frage. Uncool, möchte ich vielleicht ein bisschen präzisieren. Die Tatsache, dass es irrsinnig wenig Frauen zum Beispiel in der IT-Branche an sich gibt, muss einen Grund haben. Ja, es wird, glaube ich, ab nächstes Jahr zum ersten Mal 60% aller Richter werden Frauen sein. Und wir haben an Branchen, bei uns sind es mehr, aber der Branchendurchschnitt sind 3,5% der Mitarbeiter in IT-Unternehmen sind Frauen. Da sind aber dann schon quasi typische Bereiche wie Buchhaltung und so weiter dabei. Bei uns gibt es wirklich erheblich mehr weibliche, auch Technikerinnen, aber die muss man sich wirklich suchen. Und das Problem ist ganz klar das, dass schon von frühester Kindheit weg, da, also bei den Mädchen jetzt mal ganz spezifisch, ein falsches Bild vermittelt wird. Ja, das ist einfach, ja, Technik, da fragt man öden Bruder, ob er einem beim Computer helfen kann, das ist uncool. Und man spielt ja auch mit Barbie und Pony und nicht mit irgendwas. Also das hat jetzt nicht unbedingt was mit IT zu tun, sondern generell ein Technikproblem, dass so wenig Frauen den Technikberuf einschlagen. Und wir merken es schon ein bisschen, sozusagen das Bild, das vom an Softwareentwickler zum Beispiel vermittelt wird, das ist der Birkenstock tragende, dicke Brillen, leicht übergewichtige Nerd, der keine Mädchen ankriegt.
Also, das ist, so schauen sie gar nicht aus.
So, ja. Das ist das Bild, das vermittelt wird, was aber, wenn man es jetzt mal ganz keck formuliert, ich glaube, von den 10 reichsten Menschen der Welt sind 8 irgendwelche IT-Gründer. Jetzt deren Attraktivität von Bill Gates, ob das jetzt recht ein fescher Typ ist, kann man da hinstellen, nicht, aber
Jobs war es, ne?
Ja, der Steve Jobs zum Beispiel, gut, also das sind lauter so Persönlichkeiten, wo man sagt, man konnte auf das ein bisschen mehr an Bezug nehmen. In Amerika ist es auch so, da strömen die Leute auch durchaus. Da kämpfen, was aber auch in Amerika ein Problem ist, zum Beispiel IT-Firmen und Investmentbanken sind die zwei, die sich um die talentiertesten Leute schon auf dem College, also so war das bei uns in der Oberstufe des Gymnasiums, an Kampf liefern, dass sie wirklich die besten Leute kriegen. In Österreich ist wirklich so, irrsinnig viele Leute studieren sozusagen wie, die halt klassisch sind, Jus, Medizin und so weiter, ja, weil jeder will halt so ein bisschen der Mac Dreamy sein aus Grey's Anatomy oder keine Ahnung, halt LA Law oder wurscht was. Auch ich habe ursprünglich Medizin studieren wollen, also ich darf mich jetzt gar nicht ausnehmen und bin dann ein bisschen eingerutscht in dieses IT-Thema. Ich denke aber, dass es da für uns IT-Unternehmen, für andere Technologieunternehmen schon, aber wir müssen die jungen Leute quasi in der Volksschule schon abholen, um ihnen zu vermitteln, dass ein Technikberuf was Attraktives ist.
Und ist da die Fachhochschule Hagenberg, ist ja ein kompetentes Ausbildungszentrum eigentlich, und die haben tatsächlich Nachwuchsprobleme?
Die haben Nachwuchsprobleme auch, ja.
Das ist ja eine Kunst, unglaublich.
Also die HTLs zum Beispiel machen Werbetouren in den Hauptschulen in ganz Oberösterreich, also HTL in Leonding und glaube ich Christkirchen, die haben wirklich Probleme, dass sie Leute fürs HTL, für die HTL-Ausbildung schon begeistern. Weil es ist anstrengend, man hat viel Mathematik und solche Sachen, das ist halt aufwendiger, als wie, dass man sie beim, Jus-Studium, ich habe ein bisschen Jus studiert, das war immer furchtbar langweilig, jetzt kann ich das nicht unbedingt als positives Beispiel nennen, aber es ist anstrengend und ich finde auch, dass die Ausbildung falsch rennt. Es wird in der Ausbildung eben zu sehr auf Grundlagen gesetzt und die sind zum Teil wirklich traurig und langweilig. Und deswegen verstehe ich schon, dass das für jemanden von der Ausbildung her, wenn ich auf dem Studium, im Studium ein bisschen eine Gaudi haben will, dann studiere ich lieber, keine Ahnung, im Lehramt Psychologie, als wie dass ich ein Technikstudium, technische Mathematik oder irgend sowas, das würde ja nie studieren, sage ich ganz offen, weil ich da weiß, dass ich das Zeug nicht dazu hätte. Das liegt aber nicht am Lehramt Psychologie jetzt, dort liegt nicht das Problem, sondern das Problem liegt quasi am anderen Studium, dass das zu hart ist und dass auch das Image, was davor vermittelt wird, ein Problem in Wirklichkeit ist. Also das ist für uns wirklich ein Issue.
Ich muss leider wieder auf die Uhr schauen, obwohl es unglaublich spannend ist, aber machen wir eine Schlussrunde sozusagen, es ist 1 Uhr vorbei.
Danke. Erwartet. Einen Termin bitte für ein Kleinunternehmen.
Das kennt sich ja nachher bei der Suppen ausmachen.
Genau.
Damit gibt's noch Interesse, sonst würde ich jetzt wirklich Schluss machen. Es dauert nur bis 1 die ganze Sache, aber bis 2 Uhr ist der Kepler-Salon noch geöffnet. Es gibt jetzt die Suppe, die sich der Herr Kräftner gewünscht hat, eine Kaspress-Knödelsuppe. Wieso?
Eigentlich war es so, dass meine Lebensgefährtin hat auf eine Graukass-Suppe bestanden, weil sie aus Tirol ist. Und da haben wir gedacht, nein, das ist nicht ganz mein, sie möchte ein bisschen was an oberösterreichischen Flavor drinnen haben, aber ein Käse soll trotzdem drin sein. Und die gibt es in Lokalen so selten. Und mir schmeckt super. Dann haben wir gedacht, wenn ich mir es ganz aussuchen kann, dann ist der Kaspress-Knödel super.
Na, hoffentlich ist es gut. Die Suppe wird, glaube ich, vom Kanzel zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank für Ihr Interesse in der knappen Mittagspause. Danke fürs Kommen. Ich darf noch kurz darauf hinweisen, am Montag ist wieder ein regulärer Kepler-Salon um 7:30 mit dem Titel Universitäten im internationalen Wettbewerb. Wo steht die Johannes Kepler-Universität Linz? Das schließt ja beinahe an unsere Schlussrunde hier an. Vortragend ist die Frau Tina C. Ambos, sie ist Professorin am Institut für internationales Management in der Kepler-Universität. Und der Herr Wolfgang Güttel, er ist Professor am Institute of Human Resource and Change Management der Kepler-Universität und ist der Dean der LIMAG. Programme und Plakate für das Frühjahrs-, zweites Quartalsprogramm liegen auf. Einen Hinweis noch auf den Verein für den Kepler-Salon. Wer Mitglied werden möchte, auch das ist möglich. Wir brauchen Unterstützung, damit dieser Kepler-Salon auch in Zukunft weiterlaufen kann und wir so interessante Gäste wie den Herrn Kräftner kennenlernen können. Danke, alle miteinander. Danke, Herr Kräftner. Danke. Mahlzeit.